Hallo, liebe Freunde der gepflegten Podcast-Unterhaltung. Unser Gast in der heutigen Folge, Buchautor und Physiotherapeut Lutz Jacobs. In seinem Buch Physiotherapie, mehr als nur Ersatz von Skalpell und Spritzen, stellt er durchaus interessante Fragen. Wie kommt es immer wieder zu wundersamen Heilungen? Findet Heilung noch auf einer ganz anderen Ebene statt, als wir bis jetzt annahmen? Versagen wir uns dieser Form der Heilung deswegen, weil wir von Kindesbeinen an anders konditioniert werden? Das und mehr gibt's gleich. Zu Beginn wollte ich allerdings von Lutz Jacobs wissen, was eigentlich den Anstoß gegeben hat, ein solches Buch zu veröffentlichen.
Also der Anstoß war, oder der Grund, der dahinter stand, war, dass ich immer versucht habe, meinen Patienten diese ganzen medizinischen Vorgänge, die es da, warum jetzt jemand Schmerzen hat, warum jemand bei dem oder dem Unfall oder der Verletzung oder was weiß ich, dass diese oder jede Übung nicht oder Bewegung nicht machen kann oder warum das da wehtut, wenn ich draufdrücke oder das massiere oder bewege oder sowas, dehne. Weil dann habe ich den Leuten immer versucht, das so verständlich wie irgend möglich zu erklären. Das war zwar nicht immer schulmedizinisch, nicht immer, also ich habe manchmal gedacht, gut, dass das jetzt keiner hört, aber die Leute haben es verstanden. Und dann hat irgendwann eine Patientin zu mir gesagt, das war, wenn ich mich recht erinnere, eine Rektorin oder Konrektorin, das weiß ich jetzt nicht mehr, von einer Realschule, die hat dann zu mir gesagt, Mensch, Herr Jakob, Sie erklären das immer so schön, man versteht das, schreiben Sie das doch mal auf. Ja, und da habe ich dann so gedacht, weil da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht vorher. Und dann habe ich angefangen, mir Notizen zu machen. Und habe dann, wenn ich dann mal wieder so einen guten Einfall hatte, wie man das halt erklären kann, so plastisch erklären kann, da gibt es einige Beispiele in dem Buch auch, habe ich mir das notiert. Und auch eben die Dinge notiert, die mir so mit meinen Patienten passiert sind, habe halt auch mal so reflektiert, was mir schon vorher alles passiert ist, als ich angefangen habe zu massieren. Und ja, so ist immer mehr und immer mehr und immer mehr zusammengekommen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, das muss jetzt irgendwie mal in Sinn und Verstand irgendwie zusammenfassen. Und wenn man so will, ist das Buch dann letztendlich entstanden. Dazu kam dann natürlich, dass ich dann auch mich zunehmend mit alternativer Medizin beschäftigt habe, weil man als Schulmediziner halt irgendwann an seine Grenzen kommt. Manche Dinge kannst du eben einfach mit reiner Schulmedizin nicht lösen, manche Probleme, manche Verletzungen oder ähnliches. Ganz, 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 ganz großes Thema zum Beispiel sind die Narbenbehandlungen. Das ist ein Riesenthema bei Sportlern vor allem auch, aber auch bei Privatleuten, also bei normalen Menschen, wenn man so will. Und da habe ich halt immer mehr gemerkt, dass das so nicht geht. Und dann kam da hat sich dann daraus entwickelt, ich habe dann die Meridiantherapie, die Fortbildung gemacht und habe dann eben eine Akupunktmassage nach Penzel und habe dann eben das in zwei Teile geteilt. Einmal den schulmedizinischen Teil und eben den, ja, ich weiß gar nicht, den anderen Teil. Alternativ, das ist ja immer die Frage, was heute als Alternativmedizin bezeichnet wird, ist ja eigentlich die ursprüngliche Medizin oft. Also die Schulmedizin ist ja in dem ganzen medizinischen Paket ja das jüngste Kind. So, und so ist das dann alles in einem entstanden. Und irgendwann habe ich dann eben den Verleger gefunden, der gesagt hat, machen wir. Und jetzt gibt es ein Buch davon.
Ein sehr interessantes Buch, wie ich sagen muss.
Ja. Soll ich es mal zeigen?
Zeig das gerne mal, ja.
Ja, kann man es erkennen, kann man sehen.
Bisschen
näher ran, ja. So. Das hat mittlerweile eine grüne Schrift, weil wir gemerkt haben, Rot ist irgendwie nicht so schön. Und Grün oder Blau ist ja die Farbe der Medizin.
Ja.
Jetzt hat es eine grüne Schrift.
Rot bedeutet immer Gefahr in der Natur, gell?
Ja, ganz genau.
Ich werde das Buch auch für diejenigen, die hier zugucken und nicht nur hören, werde ich das einblenden und diejenigen, die hier nur hören, für die werde ich das verlinken unter dem Gespräch. Die können sich das dann angucken, wenn sie den Link anklicken. Du hast vorhin was Interessantes angesprochen und das ist auch was, das mich sehr stört, wenn ich zum Arzt muss, was glücklicherweise nicht allzu oft passiert. aber letztes Jahr leider doch etwas öfter. Ich hatte Bandscheibenprobleme, große Bandscheibenprobleme in der Lendenwirbelsäule und in der Halswirbelsäule. Können
Ja.
bestimmt viele mitfühlen. Das ist ja so eine
Doch.
Volkskrankheit.
Ja.
Und die Ärzte haben keine Zeit mehr, nehmen sich wenig Zeit. Es wird alles schnell, schnell erklärt, wenn man das manchmal Erklärung nennen kann. Es ist sogar so weit, dass ich den Arzt gewechselt habe, gekommen, weil mich das einfach so mega geärgert hat, dass ich zum Arzt bin und ihm erklären wollte, wo es zwickt und vielleicht noch ein bisschen mehr erklären wollte, weil ich mir sicher war, der versteht mich nicht richtig. Und der Arzt sagt dann immer, doch, doch, doch. Ich verstehe das schon, du machst jetzt das und das und du nimmst das und das und dann ist gut. Und ich sage, ich würde aber gern ein bisschen genauer erklären, was da das mein Problem ist. Ich habe das Gefühl, sie verstehen nicht so wirklich, um was es mir geht. Und dann wirst du halt eben abgewimmelt, um es mal kurz zu fassen. Das ist ein großes Problem, wenn man heutzutage zum einen oder anderen Arzt geht. Ich will das nicht sagen, dass jeder Arzt so ist, aber ich habe gemerkt, das ist häufiger geworden, dass du zu
Ja,
den Ärzten gehst und die
absolut.
sich keine Zeit mehr nehmen können, vielleicht auch.
Absolut. Ja. Ja, das ist so. Oder bist du fertig? Ich wollte ja
Ja,
nicht ins Wort.
nee,
Ja,
alles gut.
das ist so, weil ja, es ist aber in der Entwicklung, wenn man jetzt mal ein bisschen zurückblättert, ist es auch teilweise ja, wie soll man das sagen? Ich möchte es mal so drastisch sagen, auch Schuld der Patienten. Weil es war früher lange Jahre so, dass die Leute wirklich zum Arzt gegangen sind, schreibt mir eine Pille auf, damit es mir gut geht, und dann sind die wieder nach Hause gegangen. Und wenn der Arzt dann Forderungen gestellt hat und gesagt hat, hier, du musst aber das und das machen, und dann musst du vielleicht noch, das war teilweise wirklich so früher, vor 30 Jahren, als ich angefangen habe, dass die sich sogar beschwert haben, so ein scheiß Rezept will ich nicht haben, ich will, dass die Schmerzen weg sind, jetzt muss ich ja 12 Mal, damals haben sie noch 12 aufgeschrieben, jetzt muss ich 12 Mal hierher kommen, ich habe auch noch was anderes zu tun, das war damals wirklich so, ne? Und heute würden sich alle 10 Finger nach dem Rezept über 12 Mal Krankengymnastik ablecken, aber
Ja.
damals war das noch anders, ne? Und dann ist es natürlich auch ein zunehmendes Problem geworden, weil Norbert Blüm, das steht auch in meinem Buch, der war damals, wie hieß das noch, Familienminister für Soziales oder irgendwie so ähnlich hieß das noch, da gab es noch gar keinen Gesundheitsminister. Der hat damals immer gesagt, das waren so die erste, zweite Gesundheitsreform, nannte sich das damals schon. Und da hat der Norbert Blüm damals gesagt, alle reden über Sparen und jeder fummelt am Gürtel vom anderen rum. Ne? Gürtel enger schnallen. Ne? Und das Problem war eben ganz einfach, sparen ja, aber wo? Na? Und dann sind sie halt irgendwann auf den Trichter gekommen, dass es für die Ärzte natürlich am leichtesten da ist zu sparen, wo es ihnen nicht wehtut, nämlich dann, wenn die anderen das Geld verdienen, zum Beispiel. Und natürlich kam dann auch zunehmend auf, die Leute, die wollen ja nur dies und das, und dann wurde das immer weiter zurückgefahren, die Behandlungszeit vom Gesetzgeber wurde das dann geregelt. Und heute haben die Ärzte in der Tat, kriegen die nicht mehr das bezahlt. Kriegen die Taktik vorgeschrieben. Eine ärztliche Konsultation darf nur so und so lange dauern, dann mehr kriegen sie nicht bezahlt. Und wer arbeitet schon gern umsonst?
Ja.
Ne? Und das ist aber aus der Geschichte geboren. Dazu kommt eben noch ein, darf ich das kurz alles noch erläutern?
Sehr gerne.
Ja, ne? Dazu kommt eben noch ein zweites Problem. Ich habe ja phasenweise auch Praktikanten ausgebildet, Physiotherapeuten. Und hatte damals ein Gespräch mit einer Professorin, die hatte einen Lehrstuhl an der MHH in Hannover. Und die war damals die ärztliche Leiterin von der Schule, wo ich da ausgebildet habe. Und die hat mich damals auf den Kopf zugefragt, sagte: So, sagen Sie mal, Herr Jakobs, was sagen Sie zu den jungen Ärzten von heute? Das war so in den Ende der 90er, Anfang 2000 war das. Und da ich saß da, wollte Praktikanten, und dann sitzt die Professorin vor mir und fragt mich, ich habe dann auch zu ihr gesagt, ich sag, ist das jetzt eine Fangfrage? Nee, sagt sie, Herr Kops, ich möchte mal wissen, was, Sie sind ja schon ein paar Tage dabei, was sagen Sie zu den jungen Ärzten? Ich sage, das Niveau lässt nach. Da hat die nur genickt und hat dann zu mir gesagt, dass dieses Studium umgebaut haben. Also der ganze Bereich der konservativen Orthopädie, was ich mache, ist konservative Orthopädie, Physiotherapie, Krankengymnastik, also Massage und so weiter. Das wurde in dem Lehrplan als Kannfach. Also das mussten die nicht wissen. Und was ich nicht wissen muss, lerne ich nicht. Ja? So, und dafür wurden aber die ganze technische Medizin, Gesetzeskunde und Abrechnung, das hatten immer größeren Platz eingenommen bei der Arztausbildung. Und die hat damals schon zu mir gesagt, Herr Jakobs, alle Ärzte, die Mitte der 90er Jahre, ab Mitte der 90er Jahre, sagte, seien Sie bloß vorsichtig, wenn Sie da hingehen. Gehen Sie zu den älteren Ärzten. Das war damals schon so. Na? So, und das Problem ist einfach, dass die Ärzte, das klingt brutal, aber die haben einfach wirklich auch weniger Ahnung wie die alten Ärzte. Die können diese Anamnese nicht mehr wie früher. Wann fasst dich denn ein Arzt mal an? Du kommst rein, dann sitzt er schon hinterm Schreibtisch. Wenn er dir die Hand gibt, ist es ja oft schon, hey, der gibt mir die Hand. Und dann fängt er schon an zu tippen. Das habe ich selber erlebt, ich war ja nun selber auch krank. Dann fängt er schon an zu tippen, was haben Sie denn, Herr Jakobs? Dann hast du drei Sätze gesagt, dann fing der Computer schon an zu rattern. Da kam das Rezept schon raus. Ich habe noch keine drei Sätze geredet. Da kam das Rezept schon raus. Vorne können Sie sich dann Ihre Krankmeldung abholen. Das war's. Diagnose durch die Hose, wie das die Physiotherapeuten nennen.
Ist so in ungefähr, in abgeschwächter Form, ist das auch meine Erfahrung. Also du gehst zum Arzt und erzählst ihm, was du hast, und dann der nickt und sagt, aha, und schon schreibt er was auf. Und wie gesagt, ich würde gerne noch weiter erklären, was ich habe eigentlich genauer, aber...
Hat er keine Zeit mehr für.
Aber hat keine Zeit mehr für und weiß offenbar schon, was das Richtige ist. Und es war leider in meinem Fall ab und an nicht das Richtige. Ich habe jetzt, wenn ich das kurz erzählen darf, ich habe ein kleines Problemchen in der letzten Zeit gehabt. Ich glaube, im Vorgespräch, das wir nicht aufgenommen haben vor einer Weile, habe ich schon mal erzählt, dass ich Probleme hatte mit Herzstolpern, also dass ich ganz massives Herzstolpern hatte über langen Zeitraum und das kam wirklich urplötzlich. Und das hatte ich schon mal als Kind, hatte ich Herzrhythmusstörungen. Jetzt werde ich 42 und jetzt seit einem Jahr habe ich es wieder ab und an. Es gibt Tage, da habe ich es den ganzen Tag lang immer zu. Dann habe ich es drei Wochen nicht und dann habe ich es wieder ein paar Mal am Tag und es wird mal schwächer und wird mal stärker. Der Arzt sagt, hey, das ist nichts. Du kannst gern zum Kardiologen gehen, sagt er, aber ich sag dir gleich, zu 95% ist das nichts. In deinem Alter hat man das einfach ab und zu.
Ja.
Das ist auch nicht schlimm. Das fühlt sich sehr schlimm an, sagt er, das weiß ich, aber das ist nichts Schlimmes. Und ich sag, hey, es ist mir ehrlich gesagt, es ist beruhigend, dass du sagst, es ist nichts Schlimmes. Es ist mir aber ehrlich gesagt egal, denn selbst wenn es nichts Schlimmes ist, nimmt es mir Lebensqualität weg und ich möchte es gern weghaben.
Und ich vor allem wissen, warum.
Und ich möchte wissen, warum und ich möchte es weghaben. Und dann sagt er, okay, ich schreibe dir hier diese Tabletten auf. Ich nehme diese Tabletten, gehe in die Apotheke und die Apothekerin gibt mir die Tabletten und sagt, aha, bitteschön, einmal Blutdruck. Und ich sage, Blutdruck? Und dann sage ich, Blutdruck ist okay. Und dann sagt sie, hat ihr Arzt Blutdruck gemessen? Ich habe ihr erklärt, was ich hatte, ne, für was, wegen was ich die Tabletten nehmen soll. Dann sagt die Apothekerin, wie mein Blutdruck ist. Und ich sage, ganz, keine Ahnung, 100 irgendwas zu 80 oder zu 5, also ganz normaler Blutdruck war das, ne? Also ich habe wirklich einen optimalen Blutdruck gehabt. Ich sage, ich habe eben dieses Herzstolpern, sage ich. Und dann sagt sie, oh, ich darf Ihnen nicht sagen, dass Sie es nicht nehmen dürfen, sagt sie, aber ich rate Ihnen, vorab beim Kardiologen anzurufen oder einen Kardiologen aufzusuchen. Ich sage, ich habe einen Termin, aber erst in 8 oder 9 Wochen, was noch ein großes Problem ist übrigens.
Ja, ja.
Der Facharzt einen Termin zu bekommen, das weiß jeder. Und ich habe mich entschieden, Tabletten nicht zu nehmen. Bin zum Arzt und habe dem Arzt gesagt, hey, ich vertraue den Dingern nicht, ich habe wirklich Angst, dass mein Blutdruck dann in den Keller geht oder. Er schreibt mir was Schwächeres auf. Ich nehme diese anderen Tabletten, gehe in die Apotheke, erst Rezept, gehe in die Apotheke, will die anderen Tabletten holen, ein paar Tage später. Sagt die Apothekerin, andere Apothekerin, ein junges Mädchen, sagt sie wieder so, ah, Blutdruckprobleme, sage ich, nee, Herzstolpern ein bisschen und so. Und dann sagt sie, darf ich Ihnen mal einen Tipp geben? Wir haben hier was Pflanzliches. Das nennt sich, ich will jetzt keine Werbung machen, aber es heißt Calma Life oder so, nennt sich das. Das ist Weißdorn-Präparat. Weißdorn ist ja bekanntlich gut für alles, was mit Herz-Kreislauf zu tun hat. Und sie sagt, nimm 2 Wochen lang jeden Tag 2 Stück davon, die kannst du einfach nehmen, da passiert, kann man auch nicht überdosieren, sagst du, das ist rein pflanzlich und pipapo. Ich nehme diese Dinge und ich sag's dir, meine Beschwerden, seit ich die nehme, sind
besser.
Zu 95% zurückgegangen. Ich habe, als das aufgehört hat, dieses komische Herzstolpern, ich habe es wirklich noch ab und zu jetzt wirklich einmal am Tag, wo ich sage, huch, oder ein ganz kleines bisschen, merke ich es manchmal, wenn ich mehr Stress habe oder wirklich unter Stress stehe, merke ich es mal ein bisschen öfter, aber nicht mehr so sehr. Und 95% ist es zurückgegangen durch diese pflanzlichen, durch dieses Weißdornpräparat. Zusätzlich trinke ich noch viel Weißdorntee jetzt.
Ja.
Und
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich kenne mich mit diesen Kräutern etc. pp. Kenne ich mich nicht so gut aus. Ich lebe nach dem Motto, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mein Bruder ist ein hervorragender Heilpraktiker, der bildet auch aus. Der ist auch an der Schule in Wunsdorf. Wenn was war, habe ich den immer angerufen. Aber ich selber kenne mich mit diesen ganzen, da kennen sich meine Patienten teilweise besser aus, ohne aber das entsprechende schulmedizinische. Man kann ja über die Schulmedizin schimpfen, so viel wie man will, aber sie hat natürlich auch riesengroße Vorteile, ohne ein gewisses schulmedizinischen Background zu haben, einfach sich Tabletten einzuschmeißen oder sowas zu nehmen. Ich meine, das ist jetzt harmlos. Ja, aber manche, die übertreiben es ja dann auch. Die brechen dann wichtige Behandlungen ab, um dann irgendwie so was anderes zu machen, sagen wir mal,
Das ist auch
ne?
nicht gut, ja.
Nee, aber ich kenne mich also mit diesen ganzen Heilkräutern nicht so wirklich gut aus, muss ich sagen. Also vielleicht werden jetzt manche, die den Podcast gucken, sagen, was, der behandelt Menschen, das muss der doch wissen. Es ist nicht meine Welt, ich habe da keinen Draht zu. Aber wie gesagt, wenn das dir geholfen hat, Bombe. Na,
Ja,
so gut.
ich war
Ich
halt.
hatte jetzt beispielsweise einen Patienten, ist noch gar nicht so lange her, vor 14 Tagen. Ich habe dem das vorher schon mal gesagt. Achte mal drauf. Den haben sie dann 3 Tage im Krankenhaus gehabt, wegen einer schweren Obstipation, heißt das Verstopfung. Er hatte in der Brustwirbelsäule ganz starke Schmerzen in den Rippenbogen rein
Oh, ja.
und konnte nicht kacken, auf Deutsch gesagt.
Ja.
Na? Ja, und dann rief der mich irgendwann an, Mensch, Lutz, du hast mir doch mal erzählt, so und so und so. Ich sage, komm, fahr mal nach Hause. Er sagt, es geht darum, dass ich vielleicht nach Hause kann. Ich sage, fahr mal nach Hause. Ich gucke mir das mal an, behandle dich und dann schauen wir mal. Weil ich weiß, ich habe schon mehrfach Leuten geholfen. Ja, und das Ende vom Lied war, ich habe ihm dann die ganze Brustwirbelsäule durchbehandelt, alles mobilisiert, einige Blockaden gelöst. Und er sagt, es fängt schon an zu gluckern. Ne? Stand
Ach was.
auf. Bin dann nach Hause, 2 Stunden später klingelt das Telefon, ich habe gerade richtig gekackt. Danke, sagt er. Habe ich auch noch nicht gehört. Hey, ich habe gut gekackt, danke. Aber naja, weil gerade über die Brustwirbelsäule, was viele nicht wissen, die Brustwirbelsäule hat auch einen starken vegetativen Anteil. Da laufen also Nerven, ganz sehr stark Nerven sind in dem Bereich, wie auch das Vegetativum. Aber das ist das Problem. Die Ärzte kennen sich. Die jungen Ärzte kennen sich mit der konservativen Orthopädie, kennen die sich nicht mehr aus. Es vergeht praktisch keine Woche, wo wir nicht ein Rezept vom Arzt kriegen, wo der Patient gesagt kriegt, Lymphdrainage, wo der Patient gesagt kriegt, sag mal dem Therapeuten, der soll das nicht so doll machen. Wer schon mal eine Lymphdrainage gekriegt hat, der weiß, dass das praktisch nur ein Streicheln ist. Also wenn es richtig gemacht wird. Und wenn ich dann vom Arzt über den Patienten gesagt kriege, sag mal dem Therapeuten, er soll das nicht so doll machen, da weiß ich doch schon, der hat von dem, was er da gerade aufgeschrieben hat, keine Ahnung. Die schreiben Sachen auf, wo sie nicht wissen, was das überhaupt ist, was das beinhaltet. Ich finde das schon vom Grundsatz her sehr traurig.
Bisschen
Ne?
fahrlässig fast sogar.
Ja. Ne? Deswegen schreiben sie wahrscheinlich eher lieber nichts auf, weil sie keine Ahnung davon haben. Das ist wirklich aus der Praxis. Ich rede jetzt hier nicht, weil ich Ärzte schlecht machen will, sondern das ist erlebte Praxis. Das kann praktisch jeder Physiotherapeut, kann so eine oder eine ähnliche Geschichte erzählen und kann das bestätigen. Das ist einfach so.
Das
Ja.
mit der Brustwirbelsäule kann ich bestätigen, aber ich habe dann einen anderen Fall gehabt, dass ich im Herzstechen hatte, mega Herzstechen. Ich habe
Ja.
gedacht, das geht zu Ende. Du
Ja.
weißt ja, wie es ist, wenn irgendwas sticht, dann ist immer gleich geht's immer gleich zu Ende bei den Kerlen. Und ich bin ins Krankenhaus gefahren, in die Notaufnahme und habe
Ja.
gedacht, mein Herzstich, lass mal gucken, weil mir war schon
Ja.
klar, dass wirklich nichts Schlimmes ist, aber ne, war jetzt Blödsinn, dass ich gesagt habe. Aber ich habe gesagt, bevor da irgendwas ist, ich bin jetzt auch schon 40 plus.
Ja.
Und die haben nichts gefunden. Die haben gesagt, ihr Herz ist top. Die Blutwerte sind top. Diese Herzblutwerte,
Ja.
was immer das ist, ist top. Da kommt ein Arzt, so ein älterer Arzt, so ein kleiner, sah aus wie der Mr. Miyagi, so ein bisschen im Karate-Kit. Und sagt, drehen Sie auf den Bauch, Herr Bechmann. Und hat er meinen Arm so hochgehoben und hat die Arme rumgebogen. Und dann hat er mir auf den Rücken gedrückt, so in Höhe Brustwirbelsäule. Dann hat es einen Schlag getan. Hat so geknackt, ich sag's dir. Und
Ja.
dann hat es so 30 Sekunden gedauert. Und dann, wenn man mal eingerenkt wird, dann kennt man dieses Gefühl, wenn sich alles so entspannt, wenn es durch den ganzen Körper dann geht,
Das
so.
ganz warm wird
Ach,
hinten.
das wunderschöne Gefühl. Und dann
Ja.
auf einmal war dieses Herzstechen hat aufgehört. Und dann sagt er, Sie hatten da
Ja.
eine Blockade in
Ja.
der Halswirbelsäule, die habe ich jetzt gelöst. Und dann nehmen Sie jetzt noch irgendwas, so ein Mittel gegen Entzündungen, was weiß ich.
Zum
Und
Beispiel Prokain. Das ist ein homöopathisches Mittel und
wahrscheinlich.
das kenne ich nun zufällig. weil das ist Muskelrelaxanz, ne? Also
genau
entstockte
so.
Muskelentspannung.
So hat er es
Ne?
genannt, genau.
Ja.
Und kommt vom Trainieren, sagt er vielleicht, weil ich ein bisschen trainiere oder irgendwie
Ja.
vielleicht bei der Arbeit irgendwie dumm mich bewegt. Und dann war das weg,
Ja.
das war weg. Das ist Wahnsinn.
Ja.
Ich habe
Ja.
gedacht, ich habe wirklich gedacht, ich habe was mit der Pumpe oder so vielleicht, ne? Und der drückt auf meinen Rücken, es
Gerade
knackt
dann
und
auch
alles
so
gut.
hoch hier dann, ne? So vorne rein, so,
Ja.
ja.
Du hast ein Kapitel in deinem Buch heißt Der Ersatz von Skalpell und Spritzen.
Ja.
Auch die Erfahrung musste ich machen beim Arzt. Ich hatte Probleme mit der Schulter, auch so. Ich komme vom Bau und naja, Arthrose in der Schulter eben. Und mein Arzt wollte gleich operieren.
Ja.
Der wollte gleich operieren. Er hat gesagt,
Ja.
das operieren wir weg. Das ist gar kein Problem. Und das macht er im Jahr so
Ja.
und so oft. Und das
Ja.
würde auch selbst operieren und hin und her. Und ich habe da gesagt, puh, da würde ich mich gerne ein bisschen informieren. Würde jetzt nichts ausmachen, ungern. Ich würde mich ein bisschen
Ja.
informieren. Habe dann so in Foren geguckt, online. Und ganz oft habe ich gelesen, nach der Operation wird es bei ganz vielen wurde es schlimmer.
Ja.
Und da habe ich, also ich habe dann mit Leuten auch gesprochen, hier über Zoom zum Beispiel, über Skype. Die haben alle gesagt, ich würde dir raten, lass es bleiben, wenn du damit leben kannst, wenn es geht. Ne? Mach es wirklich erst, wenn gar
Ja.
nichts mehr geht. Solange du keine Schmerzen hast beim normalen Bewegen, sage ich mal, und wenn es bloß ein bisschen zwickt, wenn du was hochhebst, versuch einfach dich richtig zu bewegen, mach ein bisschen gezielt Übungen dafür. Aber lass sie nicht operieren, haben die gesagt. Ich bin operiert und es ist zweimal schlimmer. Hast du die Erfahrung auch gemacht, ja?
Ich? Nö. Es gibt einen schönen Witz, den muss ich vorweg erzählen. Der Unterschied zwischen einem Pathologen, zwischen einem Chirurgen oder Orthopäden, das ist für mich das Gleiche, und einem Internisten. Kennst du den? Gut. Also, die Chirurgen und die Orthopäden, die können alles, aber die haben keine Ahnung. Die Internisten, die wissen alles, aber die können nichts. Und der Pathologe, der weiß alles und der kann alles, aber es hilft nichts mehr. Ne? Das ist das Problem. Also ich würde keinem, deswegen habe ich den vorweggeschickt, ich würde keinem empfehlen, sich einen Orthopäden oder einen Chirurgen als Hausarzt zu nehmen. Weil die Jungs, die haben immer das blanke Skalpell zwischen den Zähnen. Schneiden, 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 gucken, gucken, gucken. Na? Und das Problem bei jeder Operation ist, solange noch nicht operiert wurde, kann man noch was bewegen. Aber wenn es erstmal operiert wurde, hast du neue Voraussetzungen, irreparable neue Voraussetzungen und wenn du Pech hast, Schäden gesetzt.
Ja.
Na? Und ich habe das noch so gelernt früher. Wir haben ja auch Arztfächer gehabt, Pathologie und so weiter auch. Aber wir haben natürlich auch Orthopädie und Innere und Neurologie hatten wir auch als Arztfächer. Und da haben also die Ärzte unisono immer gesagt, die Operation sollte immer, immer die allerletzte Option sein. Das heißt, vorher vor allem, dafür gibt es uns, wir sind ja qualifizierte Facharbeiter sozusagen. Immer erst über die also über die konservative Orthopädie, über alles andere versuchen, jeden Behandlungsweg austesten. Das ist einer der Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe. Erstmal austesten, ob man noch was besser machen kann. Und wenn man das gefunden hat, dann das so lange machen, bis es eben entweder nicht mehr besser wird und dann doch operiert werden muss, oder aber tatsächlich, ich weiß nicht, wie viele Patienten ich in meiner Karriere vor einer Hüft-OP, Knie-OP oder Bandscheiben-OP gerettet habe. Auch das ist eine Geschichte. Jeder engagierte Physiotherapeut, der das vielleicht guckt, wird mir recht geben. Es wird zu schnell und zu viel in Deutschland operiert. Das ist ein Riesenproblem. Und das hat natürlich auch einen Grund, das ist hier. Ne? Weil an der Operation, je nach Aufwand, je nachdem wie viele, da ist ja nicht nur der Chirurg, da sind ja auch noch das Team drumherum, der Anästhesist und so weiter, verdienen die, ich sag mal so zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Und jetzt kommt's. Und wenn der dir aber ein Rezept aufschreibt über Krankengymnastik oder manuelle Therapie oder Massage oder sowas, dann nimmst du das Rezept und gehst zu dem Physio. Und dann verdient der das Geld. Und das ist das große Problem. Also niemals, was ich immer empfehle, ist, sich einen Hausarzt, einen ganz normalen Hausarzt, möglichst auch mit der Sportarztausbildung, Facharzt, Ausbildung, sich als Hausarzt zu suchen. Da ist man sehr gut aufgehoben. Die Jungs, die sind fit, die haben Ahnung und die wissen auch, was sie tun.
sollte es vielleicht irgendeine Art der Kontrolle geben für solche Entscheidungen?
Ja.
Wer könnte das kontrollieren? Wer könnte das kontrollieren? Und wer hätte
also jedenfalls nicht die Ärzte selber, das machen sie ja zurzeit. Es gibt schon eine Pseudokontrolle, aber das müsste eine unabhängige, das müsste geschaffen werden, das gibt es nicht. Also die Krankenkassen, die sind ja die zahlen. Der Patient ist das, der es in Anspruch nimmt, und der Arzt ist der, der es aufschreibt. Und es müsste irgendwo in diesem Dreieck in der Mitte eine neue Institution gesetzt werden, die überprüft, inwieweit die Behandlungen, die da verordnet werden, auch tatsächlich was helfen. Und da gibt es nur einen, den sie fragen können, den Patienten. Mhm. Die Patienten werden doch gar nicht gefragt. Die Patienten sind zwar die, für die dieses ganze System geschaffen wurde, aber ich habe noch nie davon gehört, dass vor einer Kostendämpfung oder einer Kostenexplosion oder so, dass da mal die Patienten gefragt wurden, mal eine Umfrage gemacht wurde. Ich meine, da würden sich die Krankenkassen die Milliardenüberschüsse, die sie jedes Jahr machen, würden sie sich die wenigstens mal verdienen, indem sie sich mit den Leuten, mit ihren Versicherungsnehmern mal unterhalten und da so ein Gremium reinsetzen, die das überprüfen. Absolut, das muss. Stell mal vor, du würdest ein Haus bauen. Und dann würde der dir das Haus baut, sagen, okay, wir nehmen die und die Dachrinne, wir bauen da die und die Heizung rein, wir machen da die und die und die Rohre und das kostet so und so viel. So, ab, verpiss dich und wir bauen jetzt dein Haus. Genau das passiert in unserem Gesundheitswesen. Die Ärzte erbringen nicht nur die Leistung, sie bestimmen auch, was es kostet. Und sie bestimmen auch, was in welcher Art geleistet wird. Und dazu kontrollieren sie sich selber auch noch, ob das, was sie da tun und aufschreiben, auch tatsächlich richtig ist. Das sind, ich weiß das, den Satz, ich bin fast, wenn ich nicht gesessen hätte, wäre ich umgefallen. Das hat ein Gesundheitsminister, ich meine, das war Baden-Württemberg, hat das mal in einem Interview gesagt. Ich habe gedacht, ich schlag lang hin. Der hat das auch so ähnlich formuliert und hat dann gesagt, das sind im Grunde genommen mafiöse Strukturen. Das ist so. Stell dir mal vor, du würdest alles bestimmen und dich dann auch noch selber kontrollieren, ohne dass da irgendeiner von außen zwischenkommt. Und das macht die Kassenärztliche Vereinigung. Und weißt du, noch was zu dem Thema, wo ich gerade so schön dabei bin. Es ist ja nicht so, es ist ja auch so, dass zum Beispiel die AOK in Wuppertal, ne, die weiß, dass die Hausärzte in Wuppertal das und das und das und das Volumen verordnet haben. Und das schütten die dann aus. Das zahlen die aber nicht an die Ärzte, das zahlen die an die Kassenärztliche Vereinigung und die verteilt das dann an die entsprechenden Ärzte. Das heißt, die AOK in Wuppertal, die weiß gar nicht, was Dr. X oder Dr. Y tatsächlich verordnet hat. Das weiß die gar nicht, das weiß die Kassenärztliche Vereinigung. Und die Kassenärztliche Vereinigung ist es dann, die zu den Ärzten hingeht und sagt, pass mal auf, mein Freund, alle anderen Hausärzte hier im Dorf haben 100 Mal Krankengymnastik verordnet und du hast 150 Mal Krankengymnastik verordnet. Wieso? Hast du irgendwie andere Patienten? Und wenn der Arzt dann sagt, das geht dich einen Scheißdreck an, dann sagt die Kassenärztliche Vereinigung irgendwann, na gut, wenn du nicht mit uns redest, dann kriegst du eine Buchprüfung. Und eine Buchprüfung haben die natürlich so gerne wie Bauchschmerzen. Und das darum sagen die dann den Patienten, das dürfen wir nicht mehr verordnen. Ich habe mal zu einem Arzt, zu einem Patienten von mir gesagt, das war so ein Handfester, sagen Sie doch mal dem Doktor, aber Herr Doktor, ich will doch nicht, dass Sie ein Gesetz brechen. Ich will ja nicht, dass Sie ins Gefängnis kommen, wenn Sie mir Krankengymnastik aufschreiben, wenn Sie das nicht verordnen dürfen, um Gottes Willen. Der hat das gemacht. Der hat das zu dem Arzt gesagt. Der Arzt hat ihn in hohen Bogen aus der Praxis geschmissen. Kommen Sie mir nicht so, ich will Sie nicht mehr wiedersehen. Also, ja, aber ist doch so. Ich darf Ihnen das nicht aufschreiben. Das ist verboten. Was ist denn das für ein Blödsinn? Das liegt in der ärztlichen Kunst. Und wenn der Arzt sagt, ich schreibe das auf, bezahlt das auch die Krankenkasse. Wenn er dann noch auf das Rezept draufschreibt, aus medizinischen Gründen, zwingend notwendig, das bedeutet natürlich wieder ein bisschen mehr Arbeit, dann wird die Krankenkasse da auch nichts gegen sagen. Mhm. Also, das ist, da gehört zwingend eine Institution geschaffen, die das kontrolliert.
Ja. Scheint
Entschuldige, so. Das war jetzt ein bisschen.
Nein, das war sehr interessant und sehr wichtig, vermutlich auch, das mal zu hören. Ich möchte kurz was vorlesen, und zwar aus deinem Klappentext, aus dem Klappentext deines Buches, Ein weiteres Thema, was mich sehr interessiert. Du schreibst dort, wie kommt es immer wieder zu wundersamen Heilungen? Findet Heilung noch auf einer ganz anderen Ebene statt, als wir bis jetzt annahmen, schreibst du. Versagen wir uns dieser Form der Heilung deswegen, weil wir von Kindesbeinen an anders konditioniert werden? Ist das möglich?
Ja.
Von was genau sprichst du da?
Sagt dir der Begriff der selbsterfüllenden Prophezeiung was?
Ja.
Wenn ich auf eine Wiese zugehe und sage, ich trete sowieso einen Scheißerhaufen, dann kannst du zu 100% davon ausgehen, dass du einen Scheißerhaufen trittst.
Dann trittst du rein.
Und wenn du jeden Tag zu deinem Briefkasten gehst und sagst, ich krieg sowieso einen, dann kannst du darauf wetten, da kommt irgendein böser Brief, der wurde wieder, hörst du, ja, du musst das zahlen oder so. Das ganze Prinzip funktioniert andersrum auch. Ja, das heißt, oder anders jetzt auch gesagt, wenn ich eine Behandlung, die ich bekomme, wenn ich davon überzeugt bin, dass die mir nicht hilft, dann wirst du erleben, dass das auch nicht wirklich viel bringt.
Ja.
Und andersrum, und das ist halt auch unsere Aufgabe als Therapeuten, wo die Ärzte ja auch komplett versagen, ich nenne das das zutiefst Menschliche, ist für uns natürlich auch wichtig, entsprechende Kompetenz, Menschlichkeit, wir hören nämlich zu. In der Praxis, wo ich arbeite, arbeiten wir im Halbstundenrhythmus. Ich habe also 25 Minuten ungefähr mit rein, mit raus, mit anziehen und so weiter. 20, 25 Minuten reine Behandlungszeit, wo ich die ganze Zeit mit dem Patienten alleine bin und wo ich mit den Leuten rede und zuhöre, was mir da zum Teil erzählt wird, auch an privaten Dingen, wo du, früher waren ja die Heiler auch, wie heißt es jetzt, mir fällt es gerade nicht ein, waren auch Berater. Mhm. Die haben zum Beispiel auch die ganze Familie mit reingenommen. Und dann hat der Patient halt auch ein, übrigens Patient heißt aus dem Altgriechischen der duldig Erleidende, hat natürlich dann auch ein ganz anderes Vertrauen in die ganze Geschichte. Ne? Und wir versagen, wir werden ja auch ganz entsprechend schon von klein auf anders geschult. Uns wird ja die linke Gehirnhälfte wird hochgepowert bis zum geht nicht mehr. Und die kreative rechte, habe ich jetzt nicht verwechselt, ne? Ich verwechsel das nämlich gerne. Die kreative rechte Gehirnhälfte, also die logische Gehirnhälfte, die wird hochgepowert, in den Kindern wird in der Schule das reingeprügelt. Und wenn du dann irgendwann als Junge sagst, nö, ich will aber nicht die Banklehre machen, ich möchte lieber Musik machen, dann kriegst du von allen Seiten, oh, hör bloß auf, lern erst was Anständiges und mach dies erst und das erst. Und das ist etwas, was uns genommen wird. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass uns die da Türen zugeschlagen werden, die der Heilung helfen könnten, wo wir allein durch unsere innere Kraft uns dahingehend beeinflussen könnten. Man sagt ja nicht umsonst, wer nicht dran glaubt, dann ne, hilft es auch nichts. Ja. Das sagen alle, kannst du jeden fragen. Das ist absolut so, dass wir in die andere Richtung konditioniert werden, weil das würde ja auch der Schulmedizin schaden. Stell dir mal vor, alle Leute würden auf einmal ihren inneren Arzt, wie es die Chinesen nennen, ihren inneren Arzt entdecken. Und alle würden auf einmal anfangen, an sich zu glauben, dieses Selbstbewusstsein. Das hat ja nicht nur was damit zu tun, dass ich mich hinstelle und sage, ich bin geil, ne? So wird es ja oft verstanden, sondern dieses Selbst, sich selbst in sich bewusst zu sein, wer ich bin. Ich habe in meiner Zeit, und ich weiß, wovon ich rede, ich habe in meiner Zeit, wo ich hatte einen Schlaganfall, ja, und lag dann linksseitig spastisch gelähmt im Krankenhaus. Ich habe meine Praxis alles verloren. Und ich lag dann ganz oft im Krankenhaus und habe immer wieder zu mir gesagt, die haben mir damals erzählt, Jakob, seien Sie froh, wenn Sie im Rollstuhl hier wieder rauskommen. Und da habe ich gesagt, ich habe nicht eine Sekunde das für bare Münze genommen. Ich habe von der ersten Sekunde an sofort gesagt, das wollen wir doch erst mal sehen. Ich hatte einen Bluterguss im Kopf. Ja. Und ich habe immer wieder zu mir, es war fast schon Mantra, ich bin gesund. Ich bin vollkommen gesund. Ich habe das auch immer wieder visualisiert. Ich habe mich immer wieder gesehen, wie ich gehend das Krankenhaus verlasse. Und habe natürlich auch entsprechend, ich bin ja vom Fach, daran gearbeitet. Ja, ich bin am Rollator. Aber ich bin aus dem Krankenhaus rausgelaufen. Und heute, den Führerschein habe ich abgegeben, weil ich Epileptiker bin, seitdem. Aber ich fahre wieder Rad, ich arbeite wieder. Die Ärzte hätten, wenn die gewesen wären, wer weiß, wo ich dann stehen würde, wenn ich denen geglaubt hätte.
Wenn du nicht der wärst, der du bist, auch
Ja.
geistig und mental, dann wärst du vielleicht auch jetzt irgendwo, würdest du im Rollstuhl liegen
Ja.
oder vielleicht sogar in einem Bett vor dich hin
Ja.
vegetieren, vor dir hin vegetieren.
Ja. Absolut.
Das ist ein großer Punkt, den du ansprichst, ein wichtiger Punkt. Wenn
Ja.
man, wie gesagt, wenn du nicht der wärst, der du bist und würdest vertrauen auf das, was dein Arzt dir sagt, dann lässt du dir einreden, dass es dir schlecht geht, dann
Geht's dir
verinnerlichst
schlecht?
du verinnerlichst auch, dass es dir schlecht geht.
Ja.
Und dann läufst du auch nicht und dann liegst du vielleicht im Bett oder sitzt im Rollstuhl, weil du das verinnerlichst,
Er nickt, der Patient im Inneren senkt den Kopf und sagt: Ja, Herr Doktor, wenn Sie es sagen. Und dann kriegt er das noch von allen möglichen anderen Leuten, von den Therapeuten, von dem. Die haben mich ausgelacht, als ich gesagt habe, ich gehe hier wieder raus. Ha, die stehen ja mal so einer Gruppe, stehen die bei der Chefarztvisite, stehen die ja immer um dich rum. Du liegst da so im Bett und guckst so nach oben und guckst die Gesichter, wenn sie überhaupt in deine Richtung mal gucken zwischendurch. Und da guckte irgendwann einer, ja, Herr Jakobs. Wie sie, ja, und ich habe gesagt, nee, 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 ich laufe hier wieder raus. Da haben die gelacht. Der Chef hat nur mit dem Kopf geschüttelt, so beileidig, und dann haben die sich umgedreht, sind rausgegangen. Die haben noch nicht mal wirklich mit mir gesprochen. Die haben nur so über meinen Kopf hinweg, zum Glück konnte ich das vieles von dem simultan übersetzen, weil nicht alles, das Lateinische, aber viele lateinische Begriffe kannte ich, da konnte ich mir das dann so zusammenreimen. Und vom ersten Sekunde an war für mich klar, niemals, niemals. Und das, ja, du.
Nee, alles gut. Ich wollte nur sagen, das ist übrigens derselbe Effekt, wie wenn man zum Beispiel Kindern einredet, du kannst das und das nicht und das kannst du nicht. Deswegen muss man Kindern immer sagen, du kannst alles schaffen, was du willst, du kannst alles werden, was du willst. Und ich habe so oft gehört, auch in der eigenen Familie oft, dass Kinder sagten, ich möchte das und das werden, ich möchte das und das machen. Und du hörst immer irgendwie von Eltern so, das wird eh nichts. Da muss man das und das gelernt haben, da muss man das und das machen, das wird eh nichts dann, ne? Da such dir lieber was aus, was du kannst. Und da denke ich mir, Leute, Leute, Leute,
Kenne ich.
warum macht ihr das? Warum drückt ihr das Kind so runter, ne? Und dann ist das Kind traurig und ist enttäuscht und Kinder sowieso, die verinnerlichen das dann und die sagen sich selbst, ich kann das nicht. Und
Ich
dann
kann nicht,
können die
genau.
das nicht. Die glauben das dann auch und dann werden die auch so. Das ist wirklich, das ist derselbe Effekt. Finde ich ganz schlimm. Finde ich ganz schlimm, wenn jemand das zu Kindern sagt.
Das nimmt einen großen Teil des Buches ein. Also immer wieder komme ich auf dieses Thema dann auch zurück, wo ich dann eben auch diverse Beispiele nenne, wo ich dann eben sage, ich habe auch Patienten erlebt, die ich dann auch in die Richtung dann mit geschubst habe, wo also Sachen passiert sind, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Ein klassisches Beispiel, wo jeder mitgeht, weil es hört sich ja mal alles so ein bisschen. Ein klassisches Beispiel. Wenn ein Sportler, sagen wir mal ein Fußballer, sich schwer verletzt und er liegt im Krankenhaus, woran denkt er? Der will seinen Sport wieder
Will seinen
machen.
Sport wieder machen, ja.
Der will wieder auf die Koppel. Der will wieder Gas, 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 Gas. Die machen auch mentales Training, die Jungs, ne? Die gerade Langstreckensportlern ist das so. Die machen mental, laufen die durch den Wald. Und es gibt ganz klar eindeutige schulmedizinische Beweise dafür, dass es sogenannte synergistische Reaktionen gibt, dass in den beiden Beinen, sagen wir mal, das linke Bein ist verletzt, das kann man nicht behandeln, das rechte Bein könnte man, aber in beiden Beinen werden die entsprechenden Neuronen, Axone etc. pp. Angesteuert, es kommt zu einer Mehrdurchblutung und. Vor allem im Hirnareal. Woran denken die? Die wollen ihren Sport wieder machen. So, jetzt hat sich Horst M. aus, weiß ich nicht, verletzt, liegt im Bett, 40 Jahre, 50, 60 Jahre alt. Die Leute denken immer nur, oh, jetzt habe ich mir was gebrochen, oh, wie soll das bloß werden? Ach du meine Güte, und oh. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied.
Ganz genau.
Die Leute, wenn die sich treffen, na Mensch, wie geht's dir denn? Ach, hör bloß auf. Was mir alles passiert ist, wo du dich nach 2 Minuten schon ärgerst, dass du überhaupt gefragt hast. Hör bloß auf. Und ich habe mir und dann meine Frau, wenn ihnen selber nichts passiert ist, dann war es der Nachbar, der irgendwie tödlich mit dem Verkehrsunfall war. Und es kann nicht blutig und schrecklich genug sein. Das musst du, da musst du mal darauf achten. Die Leute sind so. Und dann, wenn ich nur an Krankheit und Schlimmes und Schlechtes und Tod denke, was erwarte ich denn dann? Was soll dann zurückkommen? Na? Und das ist nirgendwo so sehr spürbar und bemerkbar und gültig wie in der Medizin. Das ist das zutiefst Menschliche oder dieser schreckliche Satz, womit wir leider wieder bei Ärzten sind, wenn ein Arzt sagt, du hast die Schmerzen, ich kann dir nicht mehr helfen, damit musst du leben. Das ist in der Konsequenz, wenn man das mal zu Ende denkt, heißt das, du hast die Schmerzen, ich kann dir nicht mehr helfen. Und kein anderer Mensch auf diesem Planeten kann dir helfen, damit musst du leben. Das muss man sich mal vorstellen. So was machen die Leute, die sagen, ja, der Doktor hat gesagt, da kann mir keiner helfen.
Ja.
Und um diese Themen dreht sich mein Buch. Und ich gebe auch Tipps in dem Buch. Ich weiß es ja selber. Ich habe es erfahren.
Menschen unterschätzen oft, wie stark oder wie viel Macht die Psyche hat, die eigene Psyche hat, wie viel man selbst bewirken kann, indem man einfach positiv denkt, sich mit positiven Dingen beschäftigt und sich mit positiven Menschen umgibt. Vor allem auch ganz wichtiger Punkt, schweift jetzt vielleicht ein bisschen ab, aber wenn jemand im Leben oft Pech hat und wenig Erfolg hat und gerne was tun würde, aber irgendwie nichts auf die Beine bekommt, sagen wir mal, vielleicht ein kleines Business starten oder ein Buch schreiben oder, was er schon immer machen wollte, aber irgendwie das nie macht, vielleicht mal sich im Freundeskreis umgucken und vielleicht mal drüber nachdenken, was du so für Freunde hast. Und ich habe auch aussortiert. Ich hab ganz extrem ausgedünnt meinen Freundeskreis vor Jahren. Einfach Leute, die mir ständig gesagt haben, das wird eh nichts, das kann ich nicht. Oder Leute, bei denen die selbst nur negative Dinge tun und Dinge sagen den ganzen Tag. Also ich habe wirklich Freunde, die den ganzen Tag nur gejammert haben, wie schlecht es ihnen geht und wie kacke doch die Arbeit ist und wie schlecht doch der ist und dann über den gelästert. Und ich denke mir, dein ganzes Leben ist einfach negativ. Alles ist negativ. Und das ist mein Dunstkreis, habe ich mir gedacht. Und da musst du einfach aussortieren, auch wenn es manchmal schwerfällt, musst du aussortieren. Leute, die nur negativ sind, du bewegst dich in diesem negativen Dunstkreis und kommst da nicht raus, den übernimmst du
Ganz
auch. Du
genau,
übernimmst,
ja.
das ist so eine negative Energie, die auch auf dich wirkt und dich runterzieht und dich von Dingen
Ja.
abhält, die du schaffen kannst, wenn du es willst. Aber diese negative Energie, sag ich mal, die zieht dich einfach auch mit rein in diesen Sog und
Die
da.
zieht mit rein, dass man, es gibt Leute, die nennen das Ätherräuber. Die kommen zu dir und texten dich nur mit ihrem Scheiß zu. Und du selber bist dann, Entschuldigung, wenn ich das so sage, du
Gerne,
selber bist
alles
dann
gut.
am Ende ausgeblutet quasi, kraftmäßig. Und die gehen raus und du denkst, boah. Ich hatte mal eine Patientin, die hat mir bei jeder Behandlung immer erzählt, wie schlecht es ihr doch geht und was sie alles hatte schon und wie dies und überhaupt und böse Welt und warum sie so krank geworden ist. Und da habe ich dann irgendwann mal zu ihr gesagt, weil sie wieder sich da richtig rein, warum bin ich so krank und warum habe ich die Schmerzen? Und da habe ich dann irgendwann zu ihr gesagt, ja, warum denn nicht? Warum jemand anders? Die hat sich bei meinem Chef dann über mich beschwert und wollte nicht mehr von mir behandelt werden. Aber ich konnte damit nicht. Ich habe auch im Krankenhaus gelegen, in meinem Bett. Ja, scheiße, du hast doch nie jemandem was getan. Jetzt hast du so eine schwere Erkrankung, bist ja linksseitig spastisch gelähmt und deine Praxis kannst du eh vergessen. Natürlich, gebe ich zu. Ich war am Anfang sehr verzweifelt. Aber
Verständlich.
irgendwann kam dann so ein Punkt, wo ich dann auch ein bisschen klarer wieder geworden bin in der Birne und da habe ich mir dann auch gestraft. Warum nicht?
Und
Warum ein anderer?
warum ein anderer, erstens mal das und zweitens mal nicht Energie aufwenden, darüber nachzudenken, warum du alles Mögliche hast. Ich habe auch alles
Genau.
Mögliche. Ich habe Halswirbelsäule, ich habe Lendenwirbelsäule, ich habe kaputte Ellbogen, ich habe dies, ich habe das, ich habe, was weiß ich, ne, dieses
Ja.
Herzstolpern, was weiß ich. Ich kann nicht ständig darüber nachdenken, warum ich, obwohl ich Sport mache, ich mache Sport, ich trinke keinen Alkohol, ich trinke nur Wasser und Tee, ich esse kaum Zucker,
Ja.
ich dies und das und viel Gemüse, viel Obst, bla bla bla, Sport. Und trotzdem habe ich alle möglichen Gebrechen.
Ja.
ich könnte auch den ganzen Tag daheim sitzen, könnte mich fragen, warum es mich erwischt hat, und wäre dann halt, würde dann irgendwann halt einfach nur Trübsal blasen, würde depressiv werden, was weiß ich, weil das dich auch auffrisst, weil du andere Leute siehst, die rauchen, die saufen, die fressen den ganzen Tag nur Dreck, und denen geht's blendend.
Ja.
Offensichtlich, augenscheinlich zumindest,
ja,
geht es ihnen blendend. Und kenne ich auch viele Leute, die wirklich leben wie, naja, da sage ich aber nichts dazu, und denen, ja, geht's gut, ne? Und bei mir ist es andersrum. Ich habe ein paar Gebrechen und frag mich manchmal, komisch, warum habe ich es denn? Aber die Zeit, das ist einfach verschwendete Energie und verschwendete Zeit, darüber nachzudenken, warum es dich erwischt,
ja,
mit irgendwelchen Sachen. Einfach positiv bleiben und denken, das geht vorbei, das geht vorbei. Was kann ich tun, damit das vorbeigeht? Habe ich alles gemacht, damit
und
das vorbeigeht?
Vor allem sich auf die Dinge konzentrieren, die man hat.
Genau.
Die gehen. Es gibt, selbst wenn du noch so schwer krank geworden bist, gibt es immer noch Dinge, für die man dankbar sein kann. Ich sag mal, ja, so jetzt als Durchschnittsmensch, wer hat sich schon mal darüber Gedanken gemacht, wie schön das doch ist, atmen zu können? Was für ein wundervoller Planet, der uns den Sauerstoff gibt und wir mit jedem Atemzug Leben schöpfen können. Mal dankbar zu sein für die beiden Füße, Beine, die man hat, die uns überall hintragen. Oder dass man Augen hat und gucken kann, dass man Ohren hat. Natürlich wird es jetzt immer wieder Leute geben, wenn das jetzt vielleicht jemand hört oder sicherlich jemand hört, und da ist einer dabei, der vielleicht in irgendeiner Form behindert ist, der vielleicht nicht sehen kann oder nicht hören kann oder keine Beine mehr hat oder was weiß ich. Natürlich, im Einzelfall kann man das nicht immer, aber selbst dann gibt es vielleicht, dann kann man für einen Rollstuhl dankbar sein oder, verstehst du, für den blinden Hund, den man hat, oder für Menschen, die um einen rum sind, die einem helfen und sich um einen sorgen und so. Und die meisten Menschen konzentrieren sich immer nur auf ihre, ich sag's mal so, Gebrechen. Ne? Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ich meine, die haben sich doch ihr Leben lang, selbst wenn es irgendwie durch einen Unfall passiert ist, wenn es einem gut geht, wer kommt denn schon mal auf den Gedanken, sich dafür zu bedanken? Oh toll, mir geht's gut, ist das schön, danke lieber Gott. Oder woran man auch immer glaubt.
Meine Erfahrung ist, und da gibt es natürlich auch Gegenbeispiele dafür, das ist mir klar, dass Leute, die wirklich im Rollstuhl sitzen, irgendwie von Geburt an keine Beine haben oder blind sind von Geburt an oder, beklagen sich nicht. Also natürlich gibt es auch andere, ja, das ist mir klar, und ja, die dann Trübsal blasen, aber meine Erfahrung ist, die Leute, die ich kennengelernt habe, das sind ein paar, die beklagen sich nicht. Die sind froh für das, ja, was sie dann trotz allem haben, ne, und fürs Leben. Und einer hat mir mal gesagt, was nützt mir das jetzt? Ich kann nicht in meinem Rollstuhl sitzen, ich habe keine Beine, okay, aber was soll ich denn machen jetzt? Ich mache halt das Beste draus, sagt er, ne? Ich habe meine Prothesen oder meinen Rollstuhl und ich bin ja trotzdem mobil, sagt er. Was soll ich? Na klar, es gibt halt Dinge, die ich nicht tun kann, die würde ich gerne tun. Dann bin ich auch traurig, wenn ich andere Leute irgendwie joggen sehe oder Fußball spielen sehe. Das kann er halt nicht. Aber dafür kann er halt trotzdem tausend andere Sachen machen, ne? Es ist halt ja, nur ein paar Sachen, bei denen du eingeschränkt bist. Aber eben auch nur eingeschränkt. Natürlich habe ich Verständnis für Leute, die dann irgendwie vom Hals abgelähmt sind und wirklich gar nichts mehr geht. Das ist schon hart, ne? Habe ich auch jemanden kennengelernt, der oft sagt, er würde sich lieber wünschen, es wäre vorbei. Und das ist ein junger Mann. Das tut schon weh, wenn man das hört, ne? Das ist natürlich so ein Gegenbeispiel dafür.
War nachvollziehbar.
Sehr nachvollziehbar. Gibt's auch
immer schlimme. Es geht ja jeder, es gibt da ja keine DIN-Norm. Ist auch Thema in meinem Buch. Es gibt für gesund keine DIN-Norm. Was ist gesund? Frag mal eine 18-Jährige oder einen 20-Jährigen.
Oder einen 80-Jährigen.
Oder einen 80-Jährigen, genau.
Der für den ist gesund was ganz anderes als für den 18-Jährigen. Dann,
frag mal einen Bewohner am Nordpol oder einen im Regenwald oder einen Japaner oder was weiß ich nicht. Was ist gesund? Die WHO hat das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf den Punkt bringe, hat das als vollständiges Wohlbefinden im körperlichen und gesellschaftlichen und ich kriege das nicht mehr, so ganz schwülstige Beschreibung, woraus sich Wellness ableitet. Ne? Das hat die Wellbeing, nennen die das. Ne? Ja. Daraus hat sich Wellness abgeleitet. Ich kriege das nicht so auf den Schirm jetzt. Im Buch habe ich es aufgeschrieben, aber was ist gesund? Letztendlich, das sagen wieder die Wissenschaftler, ist dieser Zustand des Well-Beings ein unerreichbarer Zustand. Weil jeder hat in irgendeiner Form Grund, sich über irgendwas zu beschweren oder unglücklich zu sein oder sich nicht wohlzufühlen oder weiß der Geier. Und da frage ich man dann eben immer wieder, wie kommen die darauf, dass das nicht möglich ist? Und was ist von Leuten zu halten, die diese Grundeinstellung haben, die für uns irgendwelche Entscheidungen über unsere Gesundheit treffen? Warum soll es nicht möglich sein, dass ein Mensch sagt, ich bin glücklich, mir geht's gut, ist alles gut, alles in Ordnung, alles bestens. Ja. Der hat vielleicht, ich weiß nicht, was für Rückenschmerzen oder sonst was, aber der sagt, mir geht's gut. Ich kann atmen, das, was ich gerade gesagt habe, ne? Ich kann atmen, ich kann gucken, kann dies, wenn es dem reicht. Man weiß es nicht, ne?
Ja.
Es gibt genug andere Beispiele, aber es gibt bestimmt Menschen, die mit ihrem Leben, wir in unserer westlichen Konsumwelt können uns das vielleicht nicht mehr vorstellen, aber es gibt bestimmt Menschen, die einfach glücklich und zufrieden sind.
Ja.
Weil alle suchen das immer im Außen. Alles wird immer im Außen gesucht. Da wird Geld gehäuft, da werden Klamotten, da wird weiß ich nicht was und, und. Alles immer im Außen. Dabei ist das, was letztendlich uns ausmacht, im Innen. Alles kommt aus dem Innen. Das ist der Samen, der aufbricht. Alles Leben kommt aus dem Innen. Und wenn wir nicht nach innen gucken, und das ist nämlich übrigens ganz interessante Studie, die haben die Leute gefragt, wovor sie die meisten Ängste haben. Es ist schon ein paar Jahre her. Und da haben also 67 oder 70% aller Leute haben gesagt, Stille. Ganz viele Leute haben Angst vor, was heißt Angst, aber vor Stille. Ruhe. Die müssen immer irgendwas von außen bekommen, damit sie bloß nicht ruhig werden, mal in sich reinhorchen, sich mal wahrnehmen.
Ein wichtiger Punkt, den ich auch oft anspreche, wenn es irgendwie zum Thema wird, dass viele Menschen mit gar nichts mehr mit sich selbst anfangen können. Du hast ein Handy, du hast einen PC, du hast einen Laptop, du hast ein Tablet. Und wenn du das nicht hast, dann hast du einen Fernseher, das ist ein DVD-Player, ein Blu-ray-Player, eine Playstation, was weiß ich, ein Gameboy. Du bist immer beschäftigt. Und wenn es der MP3-Player ist, den du da irgendwie, mit dem du irgendwas hörst im Ohr, ein Hörbuch oder Musik, du bist ganz selten in der heutigen Zeit. Du bist ganz selten mal mit dir und deinen Gedanken alleine, dass du irgendwo mal, natürlich auch, gibt es Ausnahmen, wie gesagt, ich spreche nicht für jeden, aber das sind so meine Erfahrungen, wenn man sich so umguckt, vor allem die jüngeren Leute jetzt, ganz klar, die sind von ganz vielen elektronischen Dingen vor allem abgelenkt, Videospielen und Handy und was weiß ich, ist halt nun mal der Lauf der Zeit, ist halt so. Aber wie oft siehst du jemanden mal alleine irgendwo sitzen auf einer Parkbank oder irgendwie auf einer Brücke, baumelt, lässt die Füße runterbaumeln und sitzt da mal eine Stunde? Das habe ich mir angewohnt, das jetzt ab und zu mal zu machen, wirklich zu meinem Lieblingsplatz zu fahren, hier mit meinem Roller. Da setze ich mich mal eine halbe Stunde hin und denke einfach mal nach. Und dann, am Anfang war es wirklich schwierig, so mal mit sich alleine zu sein, weil die Gedanken waren so wirr und durcheinander.
Ja.
Das hat eine Weile gedauert, bis du da irgendwie geordnet wirst wieder im Kopf. Aber dann kriegst du gute Ideen und
zum Beispiel, ja. Was mir auch oft auffällt, ich habe manchmal das Problem, wenn ich versuche irgendwo, ich mache abends so Meditationen, ne? Wo ich einfach nur mal versuche, mich auf bestimmte Dinge zu fokussieren. Zu konzentrieren will ich gar nicht sagen, sondern zu fokussieren. Da gibt es auch ein tolles Buch, das mir jetzt gerade nicht ein. Charles Harnell hat das geschrieben, The Master Key Code System. Da werden also 24 Übungen werden da angeleitet, wie man, da beziehe ich mich auch, das ist das Buch, worauf die, worauf The Secret, vielleicht kennst du das, das wurde sogar verfilmt, millionenfach verkauft, die bezieht sich auf das Buch, das ist von 1910 oder sowas, ein ganz altes Buch. Aha. Und als ich gehört habe, dass diese The Secret-Geschichte, ich gehe ja immer zu den Wurzeln, da habe ich mir das mal durchgelesen und der zeigt, gibt 24 Übungen, sich so Stück für Stück für Stück. Und da habe ich gemerkt, was für ein Kasperkopf man ist. Hier oben, Kasperle-Theater. In dem Moment, wo du anfängst, dich auf irgendeine bestimmte Sache zu konzentrieren, zu fokussieren, einmal bing, bang, bung, bang. Und du da erstmal wieder Momente, komm mal wieder, wo du deine Gedanken wieder einfangen musst. Man ist es gar nicht mehr gewohnt. Ich habe, glaube ich, einen bestimmten Vierteljahr gebraucht, um meine Gedanken mal wieder so weit unter Kontrolle zu bekommen, dass ich auch mal bei einer Sache geblieben bin, die ich gedacht habe. Na, das ist also, man ist das nicht mehr gewohnt. Es ist ja auch so ein schnelles Zeitalter. Wenn du nicht, wenn du als Führungskraft oder sowas oder als Unternehmer oder keine Ahnung, nicht innerhalb von 5 Minuten sofort eine weltweite Entscheidung getroffen hast, hängst du ja schon hinterher. Durch das Internet, durch weiß ich nicht was, ne? Man hat ja gar keine Ruhe mehr.
Das ist richtig.
Ne? Allzeit bereit und omnipotent, immer auf dem neuesten Stand.
Ja, die Leute haben so einen Leistungsdruck. Der Leistungsdruck, der hat
Ja.
ja natürlich mega zugenommen in den letzten Jahren,
Ja.
Jahrzehnten, was weiß ich. Das ist wirklich Wahnsinn und auch Ursache vieler, vieler, vieler
Ja.
Krankheiten, vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist ja auch
Ja.
sowas, so ein Ding der Neuzeit, in den letzten, keine Ahnung,
Ist
100 Jahren.
auch ein Thema in dem Buch. Ich nenne das in dem Buch fehlgeleitete Energien. Wenn jetzt zum Beispiel dir manche Worte so im Wortsinn dir mal vergegenwärtigst, Bluthochdruck,
Ja.
ne? Verspannung, Depression, Burnout, was übrigens nur ein Symptom von einer Depression ist. Das ist kein eigenständiges Krankheitsbild. Das wissen viele auch nicht. Wenn man sich diese Worte, Verspannung, wenn man sich diese Worte mal, das sind Energien, die der Körper irgendwo ablagert, wo sie nichts zu suchen haben, wo sie nicht hingehören. Und dann baut sich so ein innerer Druck auf und dann irgendwann, wie bei mir, macht's Pang und dann ist ein Gefäß geplatzt oder ein Herzinfarkt oder keine Ahnung was
Ja.
irgendwie immer passiert. Ne? Das sind so, ich finde das immer interessant. Übrigens auch noch so ein Beispiel, so, wenn man mal sich überlegt, woher manche Worte kommen. Das Wort Medikamente kommt aus dem Altgriechischen, abgeleitet von Medika, heile, und Mente, Geist. Heile durch den Geist. Die
Eigentlich
alten Griechen.
bisschen paradox, dass du jetzt Medikamente in Form von Chemie eingeflößt bekommst.
Ja, ich muss die nehmen. Ich muss die tatsächlich nehmen. Ich habe die vor allem was für einen Hintergrund, wenn man überlegt, wo die mal herkamen. Aber wenn ich mein Anti-Epileptika, das Mittel gegen die Epilepsie, nicht nehme, also man darf die Schulmedizin nicht immer verteufeln,
Ja, das darf
aber
man.
sie als alleiniges Heilmittel, als alleinige Heilungsrichtung oder Behandlungs, von Heilen wollen wir gar nicht reden, das ist das, was mich so nervt. Na, alles, was die Schulmedizin sagt, ist richtig. Dabei widerlegt sie sich über die Jahre und über die Jahrzehnte immer wieder. Aber auf der anderen Seite, wie bei mir jetzt zum Beispiel, wenn ich mein Epilepsiemittel nicht nehme, kriege ich einen Krampfanfall.
Ja, natürlich, wie du sagst, verteufeln darf man es nicht. Man muss sich
Nee.
das angucken, für sich selbst analysieren, vielleicht
Ja.
noch mal eine zweite oder eine dritte Meinung einholen, vielleicht sogar eine vierte manchmal
Ja.
und ausprobieren.
Ja.
Ausprobieren, wenn es wirklich nichts Akutes ist, das wirklich lebensbedrohlich ist, dann kann man ruhig
Ja.
mal nach Alternativen suchen. Das wäre, glaube
Ja,
ich, ein
absolut.
gutes Schlusswort auch. Wir sind nämlich jetzt am Ende hier angelangt, so
Ja.
ziemlich. Aber was ich noch von dir gern hören würde, ist, wir sprechen hier über dein Buch
Ja.
Physiotherapie mehr als nur Ersatz von Skalpell und Spritzen, heißt das Buch.
Ja.
Wenn du das Buch mit zwei, drei kurzen Sätzen beschreiben müsstest, was wäre das?
Es ist kein Fachbuch. Kollegen können es lesen, aber es ist im klassischen Sinne kein Fachbuch. Ich bewege mich da in vielen Erklärungen, die in dem Buch sind, ich sage mal so am Rande. Aber mir ging es in dem Buch darum, dass die Menschen verstehen, worum es geht. Es ist ein Buch über die Geschichte der Schulmedizin. Es erklärt, was Physiotherapie ist. Und es erklärt ein bisschen die Zusammenhänge über das, was wir jetzt gerade gesprochen haben. Dass es eben mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als nur das, was wir sehen und fühlen können. Darum geht es in dem Buch.
Sehr schön. Dann danke ich dir recht herzlich. Das war
Ja.
mega interessant.
Ja,
Und
gerne, gerne.
vielleicht unterhalten wir uns mal irgendwann wieder
Ja, gerne.
und weiten das ein bisschen aus. Gucken wir mal. Du bleibst bitte noch 2 Minuten bei mir.
Ja.
Und für die Zuschauer und Zuhörer sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.